D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz.
Heute mit Bianca Hauder und Sebastian Sonntag. Und Geschichten aus dem digitalen Alltag.
Ja, guten Abend am Mittwoch.
Guten Abend. Niemand liebt Kanye West mehr als Kanye West selber. Ja, einige sagen, der Typ hat vielleicht sogar ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein. Aber das Netz überzeugt uns diese Woche, dass so eine kleine Portion Kanye niemand schadet.
Wir haben die Woche nämlich eine Seite gefunden, auf der man sich mehr Selbstbewusstsein für sich selber eben durch Kanye West Zitaten aus Interviews abholen kann. Die Macher nennen das nicht Confidence, sondern Kanye-Fidence. Anstatt Confidence.
50 Cent is Eminem's favorite rapper and I'm my favorite rapper.
Ist zum Beispiel so ein Zitat daraus. Oder I'm the number one living and breathing rockstar.
My music isn't just music, it's medicine.
Von diesen Zitaten bekommt man immer mehr, wenn man unten links auf den Button klickt, give me more Kanye Fidence. Und da ist auch einer, den finde ich sehr krass. I'm so credible and so influential and so relevant that I will change things. Das war aus der New York Times.
Klar. Also wenn ihr auch so eine Scheibe Confidence aller Kanye West braucht, Link zum Klicken haben wir und euch auf unsere Facebook-Seite gepackt. Natürlich auf die beste Facebook-Seite der Welt.
Der Welt. Des Universums.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz.
Frauen machen auf YouTube unterschiedlichsten Stuff, aber in den Kommentaren geht es oft nur darum, ob sie schön sind. Mit dem Satz beginnt ein neues YouTube-Video von Marie Meinberg.
Ihr erinnert euch bestimmt, Marie, die hatten wir auch schon mal zu Gast in einer Stunde Netz, als es um den Webvideopreis dieses Jahr ging. Seit letzter Woche übrigens ist sie da für die nächsten 2 Jahre sogar zur Präsidentin gewählt worden.
Ja, und weil ihr eben aufgefallen ist, dass Frauen häufig auf ihre Schönheit reduziert werden, es tausende Tutorials darüber gibt, wie man am besten, jüngsten, makellos und top gestylt aussieht, hat sie sich gedacht, damit muss jetzt Schluss sein, ich starte eine Gegenbewegung.
Hashtag nicht schön heißt die, eine Videokampagne mit 30 YouTuberinnen ist das und wir freuen uns, dass Marie Zeit hat, mit uns über die Aktion zu sprechen. Hallo, jetzt sag mal für alle, die dein Schwarz-Weiß-Video noch nicht kennen, was steckt hinter Hashtag nicht schön?
Also es sind mehrere YouTuberinnen zu sehen, 30 Stück, die direkt in die Kamera schauen und sagen, Dinge wie, ich bin neugierig, nicht schön oder ich bin kreativ, nicht schön. Und es ist dann an einem Wochenende im November, das klingt sehr lyrisch, auf einem YouTube-Workshop in Berlin, wo eben ganz viele YouTuberinnen zusammenkamen, um sich auszutauschen, um zu netzwerken, um Workshops zu besuchen und eben auch, um gemeinsam Videos zu realisieren. Und das war quasi das Video, was ich an diesem Wochenende gedreht und geschnitten und umgesetzt habe.
Wir können ja mal kurz reinhören in die Kommentare der Mädels, die du gerade schon angedeutet hast.
Ich bin awesome.
Ich bin selbstironisch.
Ich bin anders.
Ich bin begeisterungsfähig.
Ich bin direkt.
Ich bin loyal.
Ich bin lustig.
Ich bin mega random.
Reizend. Klug.
Fröhlich.
Vielseitig.
Wissbegierig.
Entdeckungsfreudig.
Liebevoll.
Ehrlich.
Sarkastisch.
Orientalisch.
Glücklich.
Verwandlungsfähig.
Kreativ.
Undiszipliniert.
Mutig.
Humorvoll.
Einfallsreich.
Herzlich.
Optimistisch.
Leidenschaftlich.
Sozial.
Temperamentvoll.
Überdreht.
Ich bin awesome.
Nicht schön.
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 Marie, du hast gerade schon gesagt, ne, das Ganze ist auf einem Workshop in Berlin entstanden. Also
genau.
Mit 30 Mädels. Die haben ja dann auch alle ein Hashtag nicht schön Video produziert. Was ist da bei denen rumgekommen?
Na, es sind im Prinzip unterschiedliche Gruppenprojekte bei rausgekommen. Also zum einen haben wir beispielsweise eine Therapiestunde, wo wir sehen, wie unterschiedliche Frauen zu einer Therapeutin gehen und sagen, ich habe ein Riesenproblem und das sind völlig absurde Schönheitsmakel, die wirklich total aus den Haaren gegriffen sind. Und die Therapeutin entwickelt dann über mehrere Sitzungen eine Lösung für das Problem, das da einfach heißt, scheiß drauf.
Okay.
Oder es sind andere Videos entstanden, wo es um Vorurteile geht, wo es darum geht, was würde ich meinem 16-jährigen Ich gerne als Rat mit auf den Weg geben? Also wirklich eine ganz unterschiedliche, wirklich völlig unterschiedliche, vielfältige Videos.
Gab es da irgendwie einen Auslöser, dass ihr gesagt habt, so, da muss jetzt mal endlich gegengehalten werden?
Nee, also keinen konkreten Moment. Viel eher war das so ein positiver Moment wirklich von, lass uns zusammenkommen, lass uns austauschen und lass uns gegenseitig supporten und backuppen und einfach mal gucken, worüber denken wir gegenseitig nach und uns dann dabei einfach unterstützen. Mhm. Und daraus ist dann unter anderem eben auch dieses Video von mir entstanden, was echt auch eher so ein positiver Chaka-Moment ist. Ne? Also nicht so ein, wir sitzen in der Ecke und weinen, weil es geht uns ja ach so schlecht, sondern eher, ey, wir sind awesome. Da gibt noch so viel mehr. So, ne? Und genau, das war wirklich eher jetzt nicht so, es ist was Schlimmes passiert und dann haben wir uns zusammengesetzt mit, oh mein Gott, wie können wir das große Problem lösen, sondern wirklich eher aus diesem positiven Zusammensein und es war echt ein total tolles Wochenende und daraus ist das entstanden.
Was ich aber gelesen habe, dass dir schon im Netz so aufgefallen ist, dass du oft so Tutorials oder Videos von Mädels gesehen hast, wo eigentlich nur drunter kommentiert wurde, ja, die ist schön oder die ist nicht schön.
Genau. Ja, das ist tatsächlich so. Also nicht nur bei Tutorials, auch bei Videos, die politisch sind oder die intim sind oder wo sich wirklich Frauen über ganz persönliche Dinge aufregen oder austauschen, ist ganz oft wirklich das Thema, sowohl positiv als auch negativ. Ne? Ist die jetzt schön, ist der Lippenstift schön oder nicht? Oder würde ich die jetzt flachlegen oder nicht? Also sowohl von Männern als auch von Frauen werden da ganz oft die Macherinnen auf ihr Aussehen reduziert. Und das finde ich schon schade, zumal ich ganz viele von ihnen einfach auch kenne und jetzt nach dem Wochenende noch viel mehr kenne und weiß einfach, dass da so viel mehr geht, als nur das, was viele auf den ersten Blick sehen wollen.
Passiert dir das mit deinen eigenen Videos auch?
Ehrlich gesagt nicht so oft. Also ich habe das große Glück, dass ich eine Community habe, die relativ schnell gemerkt hat, dass es bestimmte Dinge gibt, die mir wichtig sind und offensichtlich ist es denen auch wichtig. Mhm. Also ganz allgemein habe ich relativ früh gesagt, Hater-Kommentare, egal ob jetzt auf Äußerlichkeiten reduziert oder auf irgendwas anderes, will ich bei mir nicht haben, weil mein Kanal und generell alle meine Social-Media-Plattformen sozusagen, die ich bespiele, sind für mich so ein bisschen wie ein Zuhause. Mhm. Ja, und ich koche da und ich mache Kerzen an und ich lege schöne Musik auf, ne, und mache es für alle gemütlich und lade die zum Essen ein. Und wenn dann jemand kommt, die Hose runterlässt und in die Ecke kackt, ja, dann ist das ein Arschloch, so, weil der für alle die Stimmung kaputt macht. Und aber ich glaube wirklich, wenn man sowas kommuniziert, auch mit der Community, dann schafft man das schon auch, eine Stimmung zu schaffen, die anders ist. Mhm. Und dafür auch dieses Video. Ich glaube, wenn wir Diskussionen anschüttern und auslösen und gemeinsam auch wirklich in den Austausch gehen, dann ist es nicht so, dass bestimmte Dinge nicht änderbar sind.
Hashtag nicht schön. Über die Wahrnehmung von Frauen in der Gesellschaft haben wir gesprochen.
Das passende Video von Marie dazu haben wir euch auf unsere Seite eine Stunde Netz auf deradiowissen.de gestellt.
Unter Hashtag nicht schön hat YouTuberin Marie Meinberg diese Woche ein neues Video in ihrem Channel hochgeladen. Da sieht man sie und 30 andere YouTuberinnen in Nahaufnahme darüber sprechen, was sie eben sind.
Diszipliniert, selbstironisch, direkt, begeisterungsfähig, reizend, klug, liebevoll, sarkastisch, awesome.
Aber nicht schön. Damit wollen die zeigen, dass Schönheit kein Wert ist, auf den eben Frauen reduziert werden sollen.
Das Video hat bisher auf Facebook um die 3500 Likes, über 150 Kommentare. Was gibt's da bisher für Reaktionen? Also was liest man da so?
Witzigerweise liest man auf Facebook ganz andere Dinge als auf YouTube. Auf YouTube sind sie wirklich zu 99,999% positiv und Frauen und auch Männer, die sagen, ich bin auch anders, nicht schön. Auf Facebook ist es unterschiedlich. Da sind, ich würde mal sagen, auch wirklich 90% der Kommentare sind total positiv. Und dann kommen so ein paar, die so sagen, oh, Moment mal, da sind ja nur schöne Frauen gecastet worden, die haben ja gar kein Recht dazu oder denen, für die ist es ja besonders leicht zu sagen, dass ich sie mehr sein wollen als nur schön, weil sie sind ja. Und das fand ich ganz spannend, weil wir da eigentlich schon wieder mitten im Kreislauf sind sozusagen. Denn wer sagt denn, dass eine schöne Frau nicht sagen darf, dass sie nicht auf ihre Schönheit reduziert werden darf? So ein Bullshit, ne? Ja. Aber auch diese Diskussion finde ich dann wichtig, weil das ist ja genau das, was das Video auch auslösen sollte. Und offensichtlich hat es auch geschafft und das freut mich natürlich.
Und es motiviert Frauen schon, auch dann sich zu äußern. Lieschen schreibt zum Beispiel, ich bin aufgeschlossen, nicht schön. Eine tolle Aktion, die einen dazu bringt, darüber nachzudenken, was man überhaupt für Vorzüge hat. Vielen Dank dafür. Wenn du das liest, was löst das in dir aus?
Ja, da bin ich glücklich, ne? Nee, wirklich, das freut mich. Also das sind echte Momente, wo ich manchmal freue ich mich einfach nur, manchmal lächle ich in mich rein und manchmal habe ich auch so ein bisschen Pipi in den Augen, weil das schon Wahnsinn ist, wenn man sieht, was man so loslösen kann. Und das finde ich toll. So. Ne? Und ich finde es auch toll, wenn auch nach diesem Wochenende oder allgemein durch die Diskussion jetzt und durch das Video eventuell auch einfach Leute sagen, auch Frauen sagen, ey, ich habe eine total abgefahrene neue Idee, Content zu erstellen fürs Internet. Ich mache das jetzt einfach. So. Mhm. Ne? Also ganz andere Dinge auch mal auszuprobieren. Und ich bin total gespannt, was die Zukunft bringt.
Würdest du dich denn selber als Feministin bezeichnen?
Ja.
Ja?
Ja, das würde ich.
Inwiefern?
Insofern, dass ich mich einfach daran ganz klar als Feministin bezeichnen würde. Das ist so, darüber könnten wir jetzt Stunden telefonieren. Ich glaube, ich habe halt einfach, tut mir leid, aber ich weiß nicht, ob das mich zu weit führt an dieser Stelle.
Was ist denn zum Beispiel mit so Mädels, die jetzt so Bücher rausgebracht haben, wie die Tussikratie-Mädels oder Julia Korbig? Findest du dich da, also stehst du in so einer Verbindung mit?
Ja, für mich ist es immer spannend, dass wenn man sagt, ich bin eine Feministin und auch einfach so ganz trocken und auch voller Freude, dass es ganz oft heißt, oh, jetzt gab es doch gerade so ein Buch oder gibt es doch noch eine, die hat dieses gesagt oder diesen Song gesungen oder hier auf dem Slam folgenden Text abgelassen. Wie seht ihr das denn als Feministin oder wie identifizierst du dich mit jener oder mit jeder? Mhm. Ich glaube, es ist ähnlich wie bei den YouTuberinnen. Ich sehe Feminismus als etwas, was sehr individuell ist und ich kann weder für alle Feministinnen sprechen, noch für alle YouTuberinnen, auch nicht für die, die in dem Video sind. Ich bin einfach nur froh, quasi selber individuell meinen Weg gefunden zu haben, den ich als feministisch bezeichne. Und ob der mit der oder mit der oder mit der kompatibel ist, das überlasse ich dann denen, die gerne in Schubladen mich stecken wollen. Ich selber finde einfach nur individuellen Feminismus total toll. Und es kann dann jeder und jede ausleben, wie sie will. Und auch auf YouTube.
Wenn wir schon bei den großen Definitionen sind, glaube ich, eigentlich schwer zu definieren, was ist Feminismus, ist die Frage, was ist Schönheit für dich? Ich stelle sie dir trotzdem.
Ja, jetzt kann ich wieder mit Individualität antworten. Ja, ich glaube, auch da, ne? Also ich hab ja auch Kulturwissenschaften und sowas studiert und ganze Seminare zur Ästhetik belegt. Da können wir uns gerne mal beim Bierchen drüber unterhalten.
Sehr gerne. Komme ich drauf zurück.
Und ich mache dann auch gerne die Kerzen an und mache euch was zu essen, solange keiner von euch mir in die Ecken kackt.
Okay, das tun wir nicht.
Mache ich uns dann bei mir zu Hause schön.
Der Deal steht.
Der Deal steht. Wir sehen uns zum Essen wieder. Vielen herzlichen Dank, dass du Zeit für uns gefunden hast und mit uns über dein Video geredet hast.
Sehr, sehr, sehr gerne.
Mach's
ich freue mich auf dir.
Tschüss. Tschüss. Betreten verboten. Wir waren in unserer Kindheit oder Jugend bestimmt alle schon mal an irgendwelchen Orten, wo so ein Schild stand und vielleicht sogar ein Zaun, der den Zugang eigentlich versperren sollte. Es gibt aber Leute, die werden förmlich angezogen von solchen verbotenen Orten.
Und um solche Leute geht's in dem Film Urban Escape, um sogenannte Explorer, so nennen die sich. Das sind Leute, die auf ungewöhnliche Bauwerke klettern, durch Abrisshäuser laufen oder durch verborgene Schächte im Untergrund durchklettern. Urbane Abenteuer könnte man zum Ganzen sagen.
I think exploring is as old as humanity. I think this is what people do. That's why people are attracted to the pyramids or Angkor Wat. It's the same reason. We're attracted to ruins. We love ruins because they remind us of our mortality and they make us see that everything that we create is finite and our place in the universe is really small.
Solche Leute haben Fotograf David Deruda aus den USA und die französische Journalistin Melanie de Groot von Emden begleitet.
Zum Beispiel auf den Pfeiler, einer der Brücken, die Manhattan mit dem Festland verbindet.
I'm very happy that you guys drive me out of my place tonight.
It's very impressive to climb it.
Yeah, no shit. It's fucking awesome. New York, there's gravity here.
Adrenalin, ne?
Ganz schön hoch, wo die da rumtun und also für mich wäre das auf jeden Fall nichts, aber es wird gleich noch schlimmer. Oder sie klettern in irgendwelche verlassenen Fabrikanlagen in Detroit, inklusive wunderschöner alter Kapelle, die aber immer weiter zerfällt.
Und in Denver, da geht's dann in eine riesige verlassene Abschussanlage für Atomraketen.
In this hole right here was a missile with 50 times more power than Hiroshima, is a 4 megaton bomb. Which is extremely, we're talking enough to, like, if you dropped it over Denver, it would vaporize the city. Like,
it's amazing to think how something that could cause so much destruction is so useless at this point, you know?
Yeah, because what does this all do? It just sits in the ground. This is 3 years. I think that's what gets me about it, is that, like, there was some really serious stuff in these holes in the ground, like some of the most terrible things that man has ever made.
Ihr hört den Hall, ne? Das sieht schon ziemlich beeindruckend aus. Das sind wirklich riesige Hallen tief unter der Erde.
Es wird nur noch getoppt durch einen mehrere hundert Meter hohen Kühlturm von einem Kernkraftwerk, das nie zu Ende gebaut wurde. Die Investoren sind da abgesprungen, weil es irgendwo in anderen Kernkraftwerken Zwischenfälle gegeben hat. Auf diesen riesigen Kühlturm führt nur so eine ganz dünne Leiter hoch. Da hat mir definitiv nur Zuschauen gereicht, damit mir schwindelig wird.
Und da rumzulaufen oder auch raufzuklettern ist natürlich, auch wenn es cool klingt, alles nicht erlaubt, auch wenn die Explorer da nichts kaputt machen. Denen geht es ja hauptsächlich eben um die Challenge und darum, richtig geile Fotos zu machen.
Im Film sieht man dann aber auch einmal, wie sie dann in so einem verlassenen Gefängnis erwischt werden. Und an dem Kühlturm gerade, da wäre es auch fast schief gegangen.
I look down and I see a golf cart. He's coming at us really quick down one of the side roads. And I thought he was going to meet us at the bottom of the ladder. But luckily he did not. He waited far off, I guess not to spook us, so we didn't run away. So we just grabbed all our shit and we stayed on the edge of the road into the weeds, so we're all scratched up. But good thing we did, because we saw the security guy we saw earlier go past on the road. But so we are currently hiding from these guys, trying to get back to our car without getting caught.
It's part of the game.
It is part of the game. That's how we do it. Cat and mouse.
Da lacht er noch drüber. Gehört alles mit dazu zum Spiel.
Ist eine sehr, sehr spannende Doku, die tolle Bilder von geheimnisvollen und verbotenen Orten zeigt, die so ihre ganz eigenen Schönheiten haben. Ihr habt es ja gerade gehört. Läuft gerade, wenn ihr es gucken möchtet, im Rahmen eines Kurzfilmwettbewerbs auf der Videoplattform Youster.
Link gibt's wie immer bei uns im Netz auf deradiowissen.de.
Als Fußgänger in Städten, da hat man es nicht immer so ganz so leicht. Man läuft so von Ampel zu Ampel und da Autos und Straßenbahnen in der Regel Vorfahrt haben, ne, steht man da auch gerne mal so rum, anstatt zu gehen. Und je nach Ampelphase können das auch schon mal ein, zwei Minuten sein, die man eben darauf wartet, endlich weitergehen zu können.
Und was macht man in der Zwischenzeit? Man kramt das Handy aus der Tasche und schaut, was gerade so auf Twitter oder auf Facebook los ist oder liest E-Mails oder mal schnell die neuesten Nachrichten oder sowas.
Also steht man da einfach so rum. In einer Gruppe von Leuten, alle haben ihr Handy in der Hand und machen irgendwie irgendwas, ne, ähnliches eigentlich, aber eben jeder für sich allein, nicht zusammen. Deswegen wäre es ja eigentlich auch ganz schön, wenn man schon in so einer Gruppe von Leidensgenossen da an der Ampel steht, dann was zusammen mit den anderen Leuten zu machen, die da so rumstehen und vielleicht irgendwie in Kontakt zu kommen.
Das haben sich auch Amelie Künstler und Sandro Engel gedacht. Beide studieren an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst. Amelie studiert Produktdesign und Sandro digitale Medien und Grafikdesign. Zusammen haben sie in einem Projekt für die Uni eine Idee entwickelt, wie sie Leute dazu bringen, an der Ampel miteinander zu interagieren.
Dabei rausgekommen ist ein Ampeltaster, in das ein Videospiel integriert ist. Der Retro-Klassiker Pong kennen wir alle.
Großartig.
Also im Prinzip so zwei Striche, oben und unten, die von zwei verschiedenen Leuten gesteuert werden und in der Mitte ein Ball, den man dann hin und her spielt.
Und dieses Spiel, das findet man seit dieser Woche an der Ampel in Hildesheim. Statt dem normalen Knopf, den man drücken muss, damit es grün wird, hängen da jetzt zwei Touchscreen-Displays, auf denen man Pong spielen kann. Auf jeder Straßenseite eins. So kann man gegen jemanden auf der anderen Straßenseite eine Runde zocken, während man auf grün wartet.
Die Ampel steht in Hildesheim direkt vor der Uni und genau die Ampel war es eben auch, die die beiden auf die Idee gebracht hat, Streetpong zu entwickeln.
Grundlegend ist die Idee wirklich an der Ampel auch entstanden. In Kombination aber mit einem Kurs aus der Hochschule, kann man so sagen. Wir hatten einen Kurs, der hieß Urban Interactions und da ging es eben auch darum, wie können wir mit Technologie den urbanen Raum verändern, verbessern. Und ja, direkt vor unserer Hochschule ist eben diese Ampel, die sehr lange rot hat und dann führte eins zum anderen.
Wie lange ist die Rotphase da?
Gefühlte 5 Minuten.
Klar.
Echte 2 Minuten, würde ich mal sagen.
Wie funktioniert das dann technisch? Du hast gesagt, über Funk. Das heißt, man braucht ein Gegenüber. Das Gegenüber steht an der anderen Straßenseite und die beiden Ampeln sind dann per sowas wie WLAN verbunden? Oder wie funktioniert es genau?
Ja, so kann man sich das vorstellen, würde ich sagen. Also die sind eben miteinander so verbunden, dass das Spiel wirklich miteinander kommuniziert oder untereinander. Und wir greifen aber über den Ampeltaster, den regulären, greifen wir eben noch die Rotphasen ab sozusagen. Also wir können ermitteln, ist es gerade rot oder grün. Das Spiel wird auch nur in der Rotphase für den Fußgänger gespielt. Sobald es grün wird, hört es auf. Der Touchscreen kann auch nicht mehr bedient werden. Und so wird man quasi auch dazu aufgefordert, dann über die Straße zu gehen.
Jetzt ist es ja die eine Sache, sich sowas auszudenken und so ein Projekt in der Uni aufs Papier zu bringen. Und ich habe auch vor einiger Zeit schon mal so ein Demo-Video von euch gesehen, was auch relativ groß durchs Netz ging. Wie ist es denn jetzt dazu gekommen, dass es tatsächlich wirklich Wirklichkeit wurde, diese verrückte Idee?
Na, im Endeffekt war es eben so, dass wir das Video online gestellt haben und dann eben gemerkt haben, dass diese Resonanz total groß war und dass irgendwie jeder dieses Problem kennt, an der Ampel warten zu müssen und irgendwie nichts mit der Zeit anfangen zu können. Und ja, das war so ein bisschen der Startpunkt, wo ich als Produktdesignerin eben auch gesagt habe, okay, Jungs, wir setzen uns da mal hin und machen da mal einen Prototypen draus und versuchen das mal umzusetzen.
Jetzt sprichst du gerade schon an, du bist Produktdesignerin. Ist das auch so, dass ihr euch dann untereinander aufgeteilt habt? Du hast das Design gemacht oder wie hat es dann genau funktioniert?
Grundsätzlich schon. Also ich bin eben fürs Case-Design zuständig. Aber dadurch, dass wir eben jetzt mittlerweile nur noch ein Zweierteam sind oder auch schon seit 2 Jahren ein Zweierteam sind, ist natürlich auch vieles an organisatorischen, an administratorischen Sachen da, die wir einfach beide komplett zusammen machen. Aber grundsätzlich kann man eben sagen, ich habe eher so die Hardware gemacht, das, was man sieht, was man anfassen kann. Und Sandro ist eher derjenige, der dann auch das Interface gemacht hat und die grafische Gestaltung davon.
Ich stelle es mir schwierig vor, tatsächlich, wenn wir jetzt mal beim Case bleiben, sowas zu entwickeln, was dann auch irgendwie ein paar Jahre an der Ampel funktioniert, wo dann nicht irgendwie das Wasser reinläuft, was dann aber trotzdem per Touch funktioniert. Ne? Also, weil es funktioniert wie eine Handyoberfläche im Prinzip. Ne?
Genau. Nur das ist, einer der größten Unterschiede ist eigentlich, dass es wirklich vandalismussicher ist. Und das ist eben auch so die Zielsetzung gewesen, da auch ein Produkt zu schaffen, was auch genauso die Sicherheit unterstützt und eben nicht irgendwie da Gefährdungspotenzial hat. Deshalb hat es eben auch ein richtig dickes Panzerglas und 3 mm gehärtetes Frontglas, ist alles optisch gebondet und von hinten verschraubt und auch wirklich so gemacht, dass es auch halten kann.
Wer von euch beiden ist der Retro-Spiele-Fan? Warum ist es Pong geworden?
Ja, Pong war so die erste Idee. Hatte jetzt nichts unbedingt mit Retro-Fan zu tun, sage ich mal. Es hat einfach super gepasst auf die Situation. Also es ist sehr kurzweilig. Das heißt, die Leute haben zwar Spaß, aber fühlen sich auch nicht verpflichtet, irgendwie den ganzen Tag da zu stehen und zu spielen, weil es dann nach einer Zeit dann doch irgendwie keinen Spaß mehr macht. Wir haben auch keine Highscore extra, damit es eben nicht zu so einem Dauervergnügen, zu so einem Dauervergnügen wird. Aber zusätzlich ist Pong natürlich super geeignet, weil es eben ein Multiplayer-Spiel ist, was eben auf 2 Spieler auch in der Regel im Normalfall begrenzt ist und sehr dynamisch auch ist. Also ich sehe, was passiert, ich sehe, was mein Gegenüber macht. Das geht super schnell. Und man kann sehr schnell auch viele Punkte machen, es passiert viel, bis es grün wird für einen, hat das einfach super gepasst. Wir haben natürlich jetzt auch vor, mit unserem Unternehmen aber noch weitere Applikationen da einzubinden und auch von dem Thema Spielen nicht unbedingt wegzugehen, aber das auf jeden Fall zu erweitern und da noch wesentlich mehr Inhalte zu bieten in Zukunft.
Statt blöde auf sein Handy zu starren, einfach mal eine Runde mit jemandem auf der anderen Straßenseite zocken, während man auf Grün wartet, an der Fußgängerampel. Das kann man jetzt tatsächlich an der Ampel in Hildesheim machen.
Streetbong heißt das Projekt und entwickelt haben diese Idee eben Amelie Künzler und Sandro Engel. Beide studieren an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim und haben schon erzählt, wie die Idee entstanden ist und wie aus der Idee dann ein Prototyp geworden ist.
Die beiden denken aber auch schon darüber nach, was man sonst noch so an Ampeln gemeinsam mit anderen Leuten machen könnte, die da auch warten, außer eben eine Runde Pong zu spielen.
Angefangen hat es ja damit und das hat eigentlich so den Stein ins Rollen gebracht, weil wir eben gemerkt haben, dass eigentlich die Menschen gerade im urbanen Raum diese Geschichte mit der sozialen Interaktion sehr spannend finden und dass es eigentlich auch was ist, wo auch so ein Bedürfnis da ist, wo man eben mal gucken kann, was gibt es eben noch für Situationen, die man auch ähnlich bespielen kann, wo Menschen aufeinander stehen oder nebeneinander stehen, sich im urbanen Raum befinden, aber gar nicht in Kontakt kommen. Und das ist zum einen die Supermarktkasse, das kann aber auch das Warten an der U-Bahn sein oder ein Treffen mitten auf dem Rathausplatz. Und das sind eher so die Situationen, wo wir dann eher nochmal angreifen wollen und schauen wollen, wie kann man da auch das Anregen, dass Menschen zusammenkommen.
Ja, ich denke mal, in erster Linie wollen wir jetzt das Thema Ampel schon mal erstmal ausschöpfen mit unserem Produkt. Zweiter Schritt ist wirklich das Thema Warten voll auszuschöpfen, wie Amelie ja gerade schon angedeutet hat. Und darüber hinaus aber muss es nicht immer was mit Warten zu tun haben. Wir wollen generell den urbanen Raum wieder ein bisschen sozialer gestalten. Genau das dann wirklich im letzten Schritt. Da soll noch mehr kommen und wieder in diesem funktionalen urbanen Raum, sage ich mal, den wir heute aus Großstädten kennen, der einfach nur funktionieren muss, da wieder ein bisschen mehr soziale Kontakte und wieder ein bisschen mehr Spaß auch einfach zu integrieren.
Ein Lächeln vielleicht dann auch morgens, wenn man durch die U-Bahn läuft und alle Leute nur grimmig gucken, weil sie so früh aufstehen mussten.
Na das, ja.
Richtig, das ist unser Ziel und das war auch so unsere Absicht bei unserem Projekt, jetzt haben wir es ja seit einer Woche mittlerweile dran und sehen auch, dass der Plan aufgeht. Also jedes Mal, wenn wir dorthin gehen, sehen wir in lächelnde Gesichter und sehen wirklich, dass es genau so angenommen wird, wie wir uns das dachten. Und wir wirklich diese Situation, das genervte Warten an der Ampel, umkehren und die Leute wirklich sich freuen, wenn es jetzt rot wird und sie kommen an die Ampel. Und ja, das ist super zu sehen.
Das heißt, ihr lauft da jetzt auch ab und zu mal vorbei und schaut so ein bisschen zu, wie die Leute drauf reagieren?
Auf jeden Fall. Also wir sind eigentlich derzeit immer wirklich jeden Tag da, gucken mal immer mal für eine Stunde vorbei, spielen mit ein paar Leuten, gucken einfach mal, wie die Reaktionen sind. Es sind ja auch noch andere Studierende von der HWK da und machen auch so eine kleine Überwachungsgeschichte und wollen dann hinterher ein Gutachten darüber schreiben, wie eben auch die Ampel bei den Leuten angekommen ist, die Fragen. Und da ist es für uns natürlich auch immer mal spannend, uns mal so ein Daily Update immer mal zu holen. Wie gehen die Leute damit um? Was gibt es so für Stimmungen und für Meinungen einfach? Ja.
Habt ihr schon mal beobachtet, dass sich dann auch wirklich irgendwie Gespräche daraus ergeben, dass dann irgendwie Leute dann am Ende stehen bleiben und jetzt sich erzählen, so, Mann, das war ja gerade Scheißaktion, 10-0 so oder weiß nicht?
Doch, auf jeden Fall. Das passiert auch relativ häufig, dass zum Glück die Leute nicht mitten auf der Straße stehen bleiben, dann ist dann schon immer eher so, ist das der eine wartet und der andere geht dann rüber und dann kommt es schon immer häufig zu kurzen Gesprächen und einfach so, hey cool, ist ja witzig und das auf jeden Fall doch.
Und es gibt jetzt tatsächlich auch schon andere Städte, die zu euch gekommen sind und gesagt haben, wir könnten uns vorstellen, so eine Ampel zu installieren?
Ja, Anfragen haben wir da auf jeden Fall schon ein paar bekommen. Was daraus wird, kann man natürlich im Vorhinein nie sagen. Es gibt viele, die interessieren sich dafür, die wollen wissen, wie teuer ist das, was müssen wir für Hürden nehmen, damit wir das installieren können. Und ja, wir können natürlich im Moment den Prototypen, den einzigen, den es eigentlich bisher gibt, noch nicht großartig versprechen. Wir müssen jetzt erstmal hoffen, dass die Prototypphase hier gut läuft. Wir haben festen Plan, damit nach Oberhausen zu gehen noch. Das ist so unser zweiter Step während der Prototypphase. Und ich denke mal, danach wollen wir mit unseren Partnern dann auch wirklich ins Gespräch gehen und hoffen, dass wir das Ganze auch so weit bekommen, dass wir es dann auch anderen Städten anbieten können.
Wenn ich jetzt irgendwann mal durch Zufall meine eigene Ampel haben sollte, könnte ich mir das leisten? Ist das teuer, euer System?
Also wenn man sich eine eigene Ampel leisten kann, sollte man das auch leisten können.
Also, gute Antwort, ja.
Nee, aber unser Ziel ist es schon auch zu schauen, dass es nicht viel teurer wird als eine normale Ampeltaste. Also wir rechnen gerade damit, dass es vielleicht so um die 500 Euro pro Taster mehr ist als eine normale Ampeltaster. Aber das hängt jetzt auch noch alles ganz stark davon ab, in was für Stückzahlen wir fertigen, wie groß, wie unsere Partner da aufgeschlossen sind. Aber das ist ungefähr, ja, so über den Daumen gepeilt, das, was wir so ein bisschen schauen wollen, ja.
Das heißt, es geht jetzt als nächstes dann wahrscheinlich nach Oberhausen, dann auch wieder mit Pong, nehme ich an. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass dann vielleicht in Zukunft dann für die Pro-Ampel-Gamer dann mal was komplizierteres, anspruchsvolleres, sage ich jetzt mal, auf die Ampel kommt? Weiß nicht, die Counter-Strike-Ampel oder so, ist da irgendwie sowas in Planung? Oh
Gott. Ja, das hängt von ein paar Faktoren ab. Hauptsächlich zum Beispiel von unserem Crowdfunding, was wir gerade eben aktuell laufen haben. Da wollen wir natürlich auch von den Leuten ein bisschen Unterstützung und Geld sammeln, damit wir neue Inhalte auch produzieren können. Das geht eben nicht mal so einfach. Es muss speziell auf die Ampel zugeschnitten sein. Wir müssen auf die Ampelphasen reagieren können. Das Ganze muss eben auch auf die Größe und eben auch ja, einfach auf das Feeling an der Ampel angepasst sein. Wie gesagt, dafür haben wir jetzt das Crowdfunding. Wir haben schon viele Pläne. Wir haben unter anderem eine Ebene, wo man das ganze Projekt spenden kann, wo man auch uns Vorschläge machen kann. Da wird man eben auf eine Seite geleitet, wo man entweder abstimmen kann und sagen kann, okay, ich finde vielleicht Navigation eigentlich ganz schön oder Verkehrserziehung für Kinder können wir uns eben vorstellen, aber auch Nachrichten. Und da kann jeder auch einzelne Vorschläge machen und kann dann sagen, ey, ich würde gerne Tic-Tac-Toe spielen. Und dann wird es auch von der Community abgestimmt, alle, die wollen. Und ja, dann schauen wir mal, was da noch so als nächstes ansteht.
Also wenn ihr eine Idee habt, was man sonst noch so alles machen könnte, während man an der Ampel auf Grün wartet, könnt ihr mal vorbeisurfen bei der Crowdfunding-Kampagne von den beiden.
Noch studieren Amelie und Sandro übrigens. Sie haben aber mittlerweile auch eine Firma gegründet und wollen sich dann nächstes Jahr voll auf die Ampel konzentrieren und hoffen vielleicht sogar von der Idee leben zu können.
Viel Glück dafür.
Mittwochabend hier ist eine Stunde Netz für euch.
Ihr habt es mitgekriegt, wenn ihr auch schon im Frühjahr eine Stunde Netz gehört habt. Die Nummer des schlechtesten Videospiels aller Zeiten für den Atari 2600 geht um den Film hier.
Was soll die Scheiße?
E.T. nach Haus telefonieren.
Ich werd verrückt, der redet ja.
Nach Haus.
E.T. nach Haus telefonieren?
E.T. nach Haus telefonieren.
Einer der schönsten Dialoge durch in dem Film, eigentlich nur noch zu toppen durch den Soundtrack des passenden Videospiels. E.T. The Extraterrestrial, das Spiel zum erfolgreichen Steven Spielberg-Film, kam auch 1982 wie der Film selbst, war nur eben leider nicht ganz so erfolgreich.
The worst video game ever. E.T. for Atari.
It was bad. Brutal, unfair, didn't make a lot of sense. How did a company that was so innovative fail so miserably?
This is a company that made $375 million. The fastest growing company in American history.
That was super exciting to be the pioneers in that field. It just blew people away. This was what I was made to do. The word hubris comes to mind.
If the quotas were met, I'd throw a kegger.
Over there is where the hot tub was.
Ihr hört das schon, eigentlich keiner, muss man sagen, hat was Positives über. Ein wirklich schlechtes Spiel war das. Man spielt E.T., wir können ja nochmal da kurz in das Spiel reingucken, eben selbst und findet sich auf so einem hellgrünen Untergrund wieder, auf dem es dunkelgrüne Flecken gibt. Das soll wohl irgendwie so an einen Wald erinnern. Geht man aber auf so einen dunklen Fleck? Fällt man, hört er gerade, in ein Loch rein, kann dann aber wieder rausfliegen. Da laufen dann auch so ein paar Typen rum, mit denen man nichts machen kann. Nur einer, der so ein bisschen aussieht wie ein Arzt, der schleppt dich dann in so einen blauen Tempel rein. Warum, das weiß man nicht. Man läuft da also so rum, ist völlig genervt davon, dass man immer wieder verschleppt wird oder in Löcher fällt und hat einfach keine Ahnung, was man da machen soll.
Eben das schlechteste Spiel in der Videospielgeschichte. Deshalb gab es auch so viele nicht verkaufte Exemplare von diesem Spiel, dass damals auf einer Müllkippe in New Mexico über 1 Million dieser Spiele vergraben wurden. Microsoft hat das irgendwann rausgefunden und sich gedacht, machen wir eine Doku für die Xbox draus und graben das ganze Zeug wieder aus. Haben sie in diesem Frühjahr mit angefangen.
Und auch was gefunden. Unter Gamern wurde die Geschichte ja lange als Urban Legend gehandelt. Mhm. Aber nach 30 Jahren hat sich dann echt rausgestellt, dass nicht nur eben das E.T.-Spiel in Masse in der Wüste da vergraben lag, sondern auch andere Atari-Spiele, die nicht mehr gebraucht wurden oder einfach nur ein Flop waren. War natürlich richtig geil für die Doku, ne? Game Over heißt die. Mhm. Premiere war am 20. November auf der Xbox Live.
Und das noch nicht alles, denn die Spiele, die werden jetzt alle auf eBay vertickt. Wenn ihr also unbedingt eins haben wollt, billig sind die nicht. Und die Kohle, die geht direkt an die Stadt Almogadoro selber, in der die Spiele gefunden wurden. Damit macht die Stadt natürlich jetzt erstmal ordentlich Geld, denn die Spiele sind heute Kult und es gibt für E.T. The Extraterrestrial Höchstgebote von bis zu 500 US-Dollar. Das sind ja so um die 400 Euro.
Gibt es aber auch billigere Games, die ausgegraben wurden, wie Missile Command oder Asteroids, die es schon günstiger für 50 Dollar gibt. Mhm. Vielleicht für Weihnachten oder so. Zu jedem Spiel gibt es aber ein Echtheitszertifikat. Ob es aber jedoch wirklich funktioniert, das weiß leider keiner.
Und es werden auch nicht alle gefundenen Spiele versteigert, denn ein Teil der Ausgrabungen landet als Spende in Museen.
Das war eine Stunde Netz für heute Abend. Es war wieder sehr schön, dass ihr dabei wart.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn ihr wollt. Sonntag und Hauder sagen tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz.